DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Achtung Zecken, warum die Plage dieses Jahr besonders schlimm ist.
Die Nymphen sind so klein, dass sie häufig auch noch übersehen werden und dass man das gar nicht merkt, wenn man von einer Nymphe gestochen wird.
Schlangenbiss. Woher kommt das Gegengift? Zum Beispiel von Kobras. Kurzsichtigkeit. Warum haben immer mehr Kinder eine Sehschwäche? Und können Handys Gedächtnisstörungen auslösen?
Also wenn man das Handy nur schon einige Zentimeter vom Kopf wegnimmt, ist die Strahlenbelastung massiv reduziert. Also Freisprechanlagen ist sicher eine gute Sache.
Wenn ich wissen will, ob es heute kalt oder heiß ist, ob grünes Gemüse eine Erbse oder Mais ist, ob unter meinen Achseln Schweiß ist, mein Handy weiß es.
Sie sind klein, sehen ziemlich eklig aus und sind gefährlich, weil sie Krankheiten übertragen können. Die Rede ist von Zecken. Und von denen gibt es in diesem Jahr extrem viele. Nicht nur Tiere wie Hunde suchen sie sich als Wirt aus. Auch wir Menschen sind ein beliebtes Ziel der Blutsauger. Dass Zecken in den Bäumen sitzen, auf ein Opfer warten und sich dann einfach runterfallen lassen, ist im Übrigen ein Mythos. Sie sitzen im Unterholz, im Gebüsch und auf Grashalmen. Von dort lassen sie sich abstreifen, setzen sich an uns fest und saugen unser Blut. Irgendwann fallen sie dann von selbst ab, aber bis dahin können sie uns schon infiziert haben mit Borreliose. Noch schlimmer ist FSME, die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Sie kann zu Entzündungen des Gehirns führen. Auch diese Erkrankung können Zecken übertragen. Johannes Rostäuscher hat sich die Tiere mal ganz genau zeigen lassen.
Das sind die Beine. Hier die ersten Segmente, die Verbindung zwischen Beine und Zeckenkörper.
So, Lydia Kizimia-Dobler betrachtet eine Zecke unter dem Mikroskop. Die Tierärztin und Parasitologin bestimmt die Arten, die die Münchner Forscher einmal im Jahr einsammeln. Auf dem Bildschirm schaut die Zecke aus, wie man es erwartet. Ein fast kugelrunder Körper, ein Schild am Rücken, die 8 spinnenartigen Beine rudern langsam vor sich hin. Tatsächlich ist diese Zecke aber nur 1 Millimeter groß, eine Nymphe.
Damit stellen auch die Nymphen die größte Gefahr für den Menschen dar. Die Nymphen sind so klein, dass sie häufig auch noch übersehen werden und dass man das gar nicht merkt, wenn man von einer Nymphe gestochen wird.
Erklärt der Virologe von der Münchner Bundeswehrhochschule Gerhard Dobler. Zecken haben 4 Entwicklungsstadien. Das Ei natürlich, dann die Larve, ungefähr so winzig wie ein Staubkorn. Dann die Nymphe, wie gesagt, einen guten Millimeter im Durchmesser. Und dann das erwachsene Tier, das vollgesaugt mit Blut größer als 1 Zentimeter werden kann. Larve, Nymphe, erwachsenes Tier, alle saugen Blut. Die Larve hauptsächlich an Mäuseohren. Die Nymphen und die Erwachsenen hauptsächlich an größeren Wildtieren, Hasen, Rehen, Wildschweinen, aber eben auch am Menschen. Um jetzt die Zeckenzahl vorherzusagen, sind die Mäuse wichtig. Noch genauer gesagt, das Futter der Mäuse, Bucheckern. Franz Rubel, Professor an der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
Wenn es viele Bucheckern gibt, dann beeinflusst das das ganze Leben im Wald und vor allem die kleinen Nagetiere, die Mäuse, vermehren sich explosionsartig und können dann im nächsten Jahr 2017 in Massen auftreten.
2016 war ein sogenanntes Mastjahr im Wald mit vielen Bucheckern und auch Eicheln. Für die Mäuse bedeutet das viel zu fressen vom Spätherbst bis weit ins nächste Jahr hinein. Also war das folgende Jahr, 2017, ein Jahr mit massenhaft Mäusen. Und das wiederum freute die winzigen Zeckenlarven, die an den Mäuseohren saugen. Also viele Bucheckern 2016, viele Zeckenlarven im Folgejahr. Nächster Faktor, wie warm ist das Jahr, in dem die Larven leben?
Wenn 2017 ein angenehm warmes Jahr war, und das war es, dann können diese Zeckenlarven gut überleben, entwickeln sich weiter zu Nymphen. Im Herbst habe ich also Nymphen.
Und damit wären wir schon bei Faktor 3. Wie kalt ist der Winter, den die Nymphen überstehen müssen? Der Winter von 2017 auf 18 war, von einer kurzen Frostperiode im Februar abgesehen, mild. Viele Nymphen haben es also ins Frühjahr geschafft. Ende Februar wurde dann die Prognose für das Zeckenjahr errechnet. Gerhard Dobler.
Die Kollegen in Wien berechnen das dann auf 100 Quadratmeter und wir hatten im letzten Jahr 180 Zecken vorhergesagt und haben 187 Zecken dann gefunden. Und in diesem Jahr sind 440 Zecken vorhergesagt. Nun, wir haben natürlich noch nicht die Zahlen für das gesamte Jahr, aber wir können sagen, dass wir im Mai mehr als 500 Zecken an diesem Areal gesammelt haben.
Die höchste Zahl, seit die Münchner Virologen Zecken sammeln. Für uns keine gute Botschaft, denn simpel gesagt gilt: mehr Zecken, mehr Erkrankungen mit Borreliose und FSME, der sogenannten Frühsommer-Meningoenzephalitis. Anlass zur Panik ist das natürlich nicht, man wird beileibe nicht von jedem Zeckenstich krank. Bei der Borreliose zum Beispiel liegt das Risiko, nach einem Stich Symptome zu entwickeln, ganz grob gesagt ungefähr bei 1%. Bei der FSME vermutlich noch deutlich niedriger.
Also besser lange Hosen anziehen, wenn es in den Wald geht, und nach dem Spaziergang genau inspizieren, ob irgendwo an Ihrem Körper eine Zecke angedockt hat. Schlangen sind da ganz anders. Einige sind ganz klein, Blindschleichen zum Beispiel, andere sind riesig und wieder andere sind sehr giftig. Dazu gehören die schwarze Mamba und auch die Kobra. Es gibt sie nur in wärmeren Regionen. Insgesamt werden mehr als 2,5 Millionen Menschen jedes Jahr von giftigen Schlangen verletzt. Etwa 100.000 sterben durch das Gift, viele davon in Afrika. Aber gerade dort fehlt Gegengift. Tim Schauenberg hat sich angesehen, wie es gewonnen wird.
Zakaria öffnet die blaue Holztür eines kleinen Käfigs. Eingerollt in der dunklen Ecke ganz hinten liegt eine Kobra. Blitzschnell schießt die schwarze Schlange nach vorne, den Kopf angriffsbereit gehoben, die breiten Flügel um den Hals ausgebreitet. Das Zischen warnt, keinen Zentimeter weiter.
They have neurotoxic venom, die deals with the nerves.
Sie haben ein Gift, das die Nerven angreift. Wenn sie dich beißt, brauchst du Gegengift, sonst stirbst du. Das sagt Zakaria. Er ist der Wärter auf einer Schlangenfarm in Watamu, an Kenias Küste. Hier in der Gegend werden viele Menschen von Schlangen gebissen. Manche von ihnen sterben sogar. Auch den 17-jährigen Mensa hat es fast erwischt. Es war gegen 8 Uhr morgens und ich wollte zu unserem Nachbarn. Ich bin auf dem schmalen Weg gegangen und wollte eine Kokosnuss pflücken. Da hat mich eine Schlange gebissen. Eine schwarze Mamba, die tödlichste der 6 giftigen Schlangenarten Kenias. Mensa geht schnell nach Hause. Als die Schlange mich gebissen hat, habe ich erstmal gar nichts gespürt. Ich hatte auch keine Angst. Als ich dann nach Hause kam, merkte ich aber schon, dass ich schwächer wurde. Mensas Eltern bringen ihn ins Krankenhaus. Schon auf dem Weg dorthin wird er ohnmächtig. Zum Glück haben die Ärzte ein Gegengift da. Die meisten Menschen, die von Schlangen gebissen werden, leben auf dem Land. Sie laufen oft barfuß und tragen keine Handschuhe, wenn sie auf dem Feld arbeiten oder, wie Mensa, auf Bäume klettern. Schlangenbisse sind ein Problem der armen Menschen, denn erstens leben die Reichen nicht in den ländlichen Gebieten. Das ist ein Problem. Außerdem können Fischer und Bauern die teure Behandlung nicht bezahlen, sagt Ryan Taylor, der Chef der Schlangenfarm. Eine Spritze Gegengift kostet fast 300 Euro. In Kenia ist das ein Vermögen. Und die Herstellung der Medizin ist kompliziert. Dafür muss man einer Schlange nämlich erstmal Gift abzapfen. Ryan Taylor nimmt eine grüne Mamba aus ihrem Käfig und legt sich das 1 Meter lange Reptil auf den Arm. Den kleinen Kopf hält er zwischen Daumen und Zeigefinger. Mit der anderen Hand öffnet er sein Maul. Ganz hier vorne, da musst du jetzt aufpassen. Siehst du sie, die Zähne? Er nimmt den Kopf und sticht die Zähne durch eine Frischhaltefolie, die über ein kleines Glas gespannt ist. Wenige Tropfen fließen in das Glas. Das Gift wird später Pferden gespritzt. Es ist nur eine kleine Dosis, die keinen Effekt auf das Pferd hat. Das Pferd produziert dann Gegengift, das man aus dem Blut herausfiltert. Die Menge, die dabei herauskommt, reicht für etwa 40 Pferde oder für 300 Menschen. Die allermeisten Schlangen in Kenia sind aber überhaupt nicht gefährlich. Und selbst die giftigen sind für die Natur sehr wichtige und nützliche Tiere. Sogar für den Menschen. Ratten und Mäuse sind ein großes Problem, weil sie das ganze Getreide der Bauern wegfressen. Und es gibt keine effektiveren Raubtiere gegen die Nagetiere als giftige Schlangen. Seitdem Mensa gebissen wurde, kommt er oft auf die Schlangenfarm. Hier können Kinder und Erwachsene die Tiere angucken und anfassen. Vor einigen Schlangen habe ich immer noch etwas Angst. Aber ich bin froh, dass sie da sind, denn inzwischen habe ich so viel über sie gelernt. Und Mensa weiß sogar schon genau, was er später mal werden möchte. Schlangenwärter auf der Schlangenfarm.
Immer mehr Kinder und Jugendliche sind kurzsichtig. In der Medizin ist das als Myopie bekannt. Menschen, die kurzsichtig sind, können Gegenstände in der Nähe problemlos erkennen. Schwierigkeiten haben sie, wenn es darum geht, in die Ferne zu sehen. Bei immer mehr Kindern diagnostizieren Ärzte Kurzsichtigkeit. Woran liegt das? Einige Antworten darauf hat Daniela Remus.
Je länger Kinder und Jugendliche sich in Ausbildung befinden, desto größer ist ihr Risiko, kurzsichtig zu werden. Das ist das Ergebnis einer Studie mit knapp 70.000 Teilnehmern von britischen Gesundheitswissenschaftlern der Universität Bristol. Die Augenfachärztin Denise Atten ist eine der Autorinnen.
Wir haben herausgefunden, dass ein längerer Aufenthalt in Bildungseinrichtungen die Kurzsichtigkeit fördert. Aber es gilt nicht umgekehrt, dass diejenigen, die kurzsichtig sind, länger zur Schule gehen. Die Kausalität ist eindeutig.
Dass es eine Korrelation gibt zwischen einer langen Ausbildung und Kurzsichtigkeit, ist seit längerem bekannt. Im asiatischen Raum sind die Zahlen dafür beeindruckend. Über 90% der Studierenden sind dort kurzsichtig. In Deutschland gilt rund ein Drittel der Bevölkerung als kurzsichtig. Seit rund 15 Jahren aber stagniert der Anteil dieser Brillenträger, hat eine Mainzer Studie gezeigt. Die Krankenkassen zahlen seit 2003 keine Zuschüsse mehr für Brillen. Das könnte eine Ursache dafür sein, vermuten manche Wissenschaftler. Oder aber die Tatsache, dass das deutsche Bildungssystem mehr Freiräume vom Lernen ermöglicht als in Asien. Da mittlerweile bekannt ist, dass ca. 40 Gene für diese Fehlsichtigkeit zuständig sind, wollten die britischen Forscher wissen, ob sie für den weltweiten Anstieg der Kurzsichtigen verantwortlich sind.
Und wir haben in unserer Studie herausgefunden, die genetisch Kurzsichtigen sind nicht von Natur aus besser in der Schule, sondern andersherum. Diejenigen, die genetisch dazu bestimmt sind, bessere Schulleistungen zu bringen, die haben ein größeres Risiko, auch tatsächlich kurzsichtig zu werden.
Nur in Ausnahmefällen also wird Kurzsichtigkeit vererbt. Vor allem in Kindheit und Jugend bilden sich diese Fehlsichtigkeiten aus. Wer in dieser Zeit viel liest, schreibt und das auch noch bei schlechter Beleuchtung, dessen Risiko, kurzsichtig zu werden, steigt mit jedem Jahr an. Und zwar um rund 0,3 Dioptrien. Da immer mehr Menschen längere Ausbildungen durchlaufen, werden auch immer mehr von ihnen kurzsichtig, erklärt Frank Schüttauf, Professor für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Was wir genau wissen ist, dass der Anteil der Kurzsichtigen seit 1950 deutlich zugenommen hat. Das Entscheidende ist, was wir im Moment sehen, ist, dass die junge Generation kurzsichtiger wird und dass dieser Bereich dieser kurzsichtigen Patienten natürlich älter wird.
Und das sei ausgesprochen beunruhigend, erklärt Alexander Lagresse, Professor für Augenheilkunde an der Universität Freiburg.
Wir als Augenärzte sind immer dann besorgt, wenn die Kurzsichtigkeit ein Ausmaß annimmt von -6 oder mehr Dioptrien, weil wenn der Augapfel sehr lang wird, dann gibt es sekundäre Augenerkrankungen, die dann auch das Sehen bedrohen können.
Grüner Star, grauer Star, Netzhautablösungen oder Makulaveränderungen sind die möglichen Zusatzerkrankungen, die sich vor allem mit zunehmendem Alter zeigen. Deshalb ist Kurzsichtigkeit ein ernstzunehmendes Problem, so Frank Schüttauf, aber eins, das vermieden werden kann.
Wir sind natürlich der Meinung, dass die Kurzsichtigkeit vor allem von zwei Faktoren abhängt. Das eine ist die Leseentfernung und das andere sind die Beleuchtungsbedingungen.
Deshalb empfehlen die Wissenschaftler Kinder, möglichst viel und lange draußen spielen zu lassen. Denn vor allem der Lichtmangel in den Innenräumen befördere die Fehlsichtigkeit. Und sie appellieren an die Schulen, die Stundenpläne so zu gestalten, dass die Kinder immer wieder rausgehen müssten. Etwa 11 Stunden Tageslicht pro Woche haben die Forscher der britischen Studie als Richtwert dafür genannt. In Taiwan sind Pflichthofpausen an den Schulen bereits eingeführt worden, mit dem vielversprechenden Ergebnis, dass die Anzahl der Kurzsichtigen um 10% zurückgegangen ist.
Nicht zurückgegangen ist die Anzahl der Handys, die es bei uns gibt. Manch einer hat sogar mehrere. Wir kennen das alle. Oft sind es Jugendliche, die mit gesenktem Kopf auf dem Bürgersteig laufen oder über den Zebrastreifen. Der Blick ist starr auf das Handy gerichtet. Aber mittlerweile gibt es auch viele Erwachsene, die regelrecht süchtig sind. Die Frage, ob diese Mobiltelefone gefährlich für unsere Gesundheit sein können, mag sich so manch einer schon gestellt haben. Auch Wissenschaftler beschäftigen sich damit. Aus der Schweiz berichtet Dietrich Karl Meurer.
Fast jeder hat heutzutage ein Mobiltelefon oder Smartphone. Wer das Gerät beim Telefonieren an den Kopf hält, setzt sein Gehirn hochfrequenten elektromagnetischen Feldern aus. Solange schon, wie es die Handytechnik gibt, gibt es auch Befürchtungen, diese Strahlung könnte gesundheitsschädlich sein. Ein Nachweis ist jedoch schwierig, unter anderem, weil es um Effekte über einen langen Zeitraum geht. Wissenschaftler des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts in Basel haben es im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts dennoch gewagt. Sie haben eine Studie mit 700 Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren durchgeführt. Ein Jahr lang wurde dokumentiert und analysiert, welcher Handystrahlung die Jungs und Mädchen tatsächlich ausgesetzt waren, erklärt der Studienleiter Martin Rösli.
Also wir haben geschaut, wie häufig sie telefonieren und ob sie dabei eine Freisprechanlage benutzen oder den Lautsprecher. Wir haben geschaut, wie häufig sie im Internet sind, wie häufig sie Textnachrichten schreiben oder auch das Handy zum Spielen benutzen und haben für alle diese Tätigkeiten ein sogenanntes Dosismodell gehabt und abgeschätzt, was ist der Beitrag zur Strahlendosis im Kopf.
Zu Beginn und Ende des einjährigen Untersuchungszeitraums wurde die Gedächtnisleistung der Schüler getestet. Bei den standardisierten Tests ging es zum einen um das verbale Gedächtnis, zum anderen um das figürliche Erinnerungsvermögen, erklärt Martin Rösli.
Also das sind so ganz abstrakte Figuren, zum Beispiel zwei Dreiecke, die aufeinander stehen oder etwas, das aussieht wie eine Acht oder wie ein Rhombus und sind zum Teil nur Linien, zum Teil schwarz. Und die hatten eine Minute Zeit, das zu merken. Und dann wurde jeweils eine Figur am Bildschirm gezeigt. Und unten gab es 5 zur Auswahl. Und sie mussten dann zuordnen, welches das Richtige war.
Aus den Testergebnissen und der Analyse der Strahlenbelastung konnten die Wissenschaftler tatsächlich einen Effekt ableiten. So war bei den Jugendlichen, die ihr Handy mehr nutzten als ihre Mitschüler, die Entwicklung des figuralen Gedächtnisses weniger gut.
Also man hat maximal 13 Punkte gekriegt in diesem Test und im Durchschnitt, wenn man zwischen hoch und weniger hoch exponierten Jugendlichen geschaut hat, war der Unterschied 0,2 Einheiten. Also das ist ein relativ geringfügiger Effekt.
Die Auswirkung der hochfrequenten Handystrahlung auf das Gehirn sei also nicht sehr gefährlich, schlussfolgert Martin Rösli. Was für den Einzelnen kaum wahrnehmbar ist, könne jedoch einen spürbaren Effekt in der Masse haben.
Für ein Kind ist das jetzt noch nicht ein Problem, weil dieser Effekt ist so klein, das wird man auch nicht selber realisieren. Aber natürlich kann es problematisch sein, wenn die ganze Bevölkerung betroffen ist und die Gedächtnisleistung etwas abnimmt.
Doch es sei verfrüht, Alarm zu schlagen, sagt der Wissenschaftler und verweist auf das Ergebnis einer kleineren, ganz ähnlichen Studie, die vor einigen Jahren am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut in Basel durchgeführt wurde.
Wir haben bei der ersten Studie zum Beispiel auch gesehen, dass andere Aspekte der Handynutzung, also viele Jugendliche erzählten uns, dass sie in der Nacht erwacht sind, weil sie Textnachrichten gekriegt haben. Und die Jugendlichen, die das berichtet haben, da haben wir zum Beispiel auf die Müdigkeit, auf die Erschöpftheit viel größere Effekte gefunden, als jetzt mit diesem Gedächtnistest, der möglicherweise auf die Strahlung zurückzuführen ist.
Auch sei zum Beispiel nicht klar, ob der Effekt der Handystrahlung auf das Gedächtnisvermögen später wieder kompensiert wird. Martin Rösli ist bewusst, dass das Ergebnis seiner Studie für Verunsicherung sorgen könnte. Dennoch sehe er derzeit keinen Grund, das Handy aus dem Leben zu verbannen, zumal es einfach sei, die Strahlenbelastung durch Mobiltelefone zu verringern.
Grundsätzlich würde ich mal betonen, der Effekt ist nicht dramatisch. Also ich glaube nicht, dass man dramatische Maßnahmen ergreifen muss. Aber das Schöne beim Handy ist, dass man wirklich relativ einfach Maßnahmen ergreifen kann, dass die Strahlenbelastung des Gehirns stark abnimmt. Also wenn man das Handy nur schon einige Zentimeter vom Kopf wegnimmt, ist die Strahlenbelastung massiv reduziert. Also Freisprechanlagen ist sicher eine gute Sache.
Im Blick haben sollte man auch die Netzqualität. Je besser der Empfang, umso weniger müsse das Handy strahlen. Martin Rösli sagt, die nun veröffentlichte Studie sei nur ein erster Schritt, um die Wirkung der hochfrequenten elektromagnetischen Felder auf das Gehirn zu erforschen. Deshalb wird man am Basler Institut weitere Ansätze verfolgen.
Also wir selber werden jetzt diesen Gedächtniseffekt bei Erwachsenen nochmals genauer anschauen. Wir sind auch interessiert, noch besser zu verstehen, wie wir in der Umwelt wirklich exponiert sind. Das ist die Grundlage für solide Studien, dass wir wirklich ein gutes Dosismodell oder Expositionsabschätzungsmodell haben. In diese beiden Richtungen werden wir sicher noch weitergehen.
Bei jedem neuen Style frag ich mich, ist das geil?
Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Die gibt es alle 14 Tage auch als Podcast. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Mein Handy weiß es, denn es ist mein Tor zur Welt. Und meine Welt ist eine Kugel, die nichts vorenthält. Mein Handy weiß es.
Mein Handy weiß es.
Mein Handy weiß es. Ist Milch etwas Rotes oder Weißes? Ist die Sonne etwas Kaltes oder Heißes? Lutsch ich ein Bonbon oder zerbeiß es? Mein Handy weiß es. Ob der Gott der Moslems Allah oder Zeus ist, was der Unterschied zwischen einem Quadrat und einem Kreis ist, oder ob der Papst jung oder ein Greis ist, mein Handy weiß es. Verichte irgendeinem Kram, mal irgendwas Schaues an und eine Meinung haben, da guck ich schnell, wo kein dünnes Eis ist, mein Handy weiß es. Genau, mein Handy weiß es. Mein Handy weiß es, denn es ist mein Tor zur Welt. Und meine Welt ist eine Kugel, die nichts vorhält.